Danke für deine Einleitung, Christian. Ich freue mich immer, wenn so eine Predigtserie anfängt. Bin auf der anderen Seite aber immer ein bisschen gespannt, wie kommt es dann an, wie wirkt es. Man könnte aber auch dann sagen, wie wirkt Gottes Geist. Und ich hoffe, du hast eine grosse Offenheit heute Morgen gegenüber dem Wirken vom Geist Gottes, wo dich heute Morgen will berühren. Um was geht's? Also, Christian hat schon gut aufgenommen. Wir wollen unter die Oberfläche von unserem Leben gehen. Eigentlich das, was im Verborgenen liegt, mit dem wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Sozusagen mit den Wurzeln von unserem Leben. In der Bibel finden wir das Thema, in dem das ausgedrückt wird, stark verwurzelt sein in Jesus Christus. Oder Jesus ähnlicher werden. Stark werden am inwendigen Mensch. Wir werden in dieser Serie Gott besser kennenlernen, wir werden uns besser kennenlernen. Und wir werden erfahren, dass am einen und anderen Punkt von unserem Leben, auch in unserem Innenleben, Gott uns heilen kann. Heilen will. Gesunden werden lassen will. Und das wird noch eine Auswirkung haben ins äussere Leben. Also wir werden ein Stück weit entdecken, was lebendiger Glauben ist, was authentischer Glauben ist. Das ist so ein bisschen das Wort, das man braucht. Ich bin nicht immer so total Fan von dem Wort, aber gleich vom Lebendigen schon. Wir werden entdecken, was ist lebendiger Glauben, lebendiger christlicher Glauben. Es gibt ja das Christsein, das ist nach außen hin vorbildlich. Man könnte ihm nichts vorwerfen, dem Mensch. Es scheint nach außen alles perfekt zu sein. Hinter der Fassade aber versteckt sich Schmerz, Unsicherheit, Zweifel und Ängste. Die werden verdrängt und versteckt vor anderen. Gott möchte uns ein Leben schenken, das aussen und innen miteinander übereinstimmt. Ich glaube, Gott sieht uns immer ganzheitlich. Keine Heuchelei. Das wird uns Christen ja etwa mal vorgeworfen, dass wir alles Heuchler sagen. Ich glaube, wenn du dich einlässt in dieser Serie, kannst du etwas von dem sicher ablegen oder auch widerlegen. Gott hat uns ja durch Jesus Christus eine vollkommene Erlösung geschenkt. Also er will, dass wir ein Leben haben, das in Freiheit ist, ein Leben, das Kraft hat, das eine Ausstrahlung hat. Oder wie es Jesus mal gesagt hat, ich zitiere ihn aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10, kann man das nachlesen. Ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und Leben, das ist das göttliche Leben gemeint. So wird dort, ist der griechische Begriff. Das ist das ewige Leben, das übersprudelnde Leben. Man kann es eigentlich im Deutschen gar nicht so gut beschreiben. Man müsste es mehr mit dem Gefühl können erfassen, was das meint an Stärke, an Kraft. Ein lebendiges, ein sprudelndes Leben. Und wenn wir das früher, also wenn wir das erleben wollen, wenn du und ich das erleben wollen, müssen wir uns früher oder später mit unserem Innenleben beschäftigen. Wir kommen nicht drum herum. Veränderung von unserem Wesen, um das kommen wir einfach nicht drum herum, wenn wir es erleben wollen, was Johannes 10,10 uns durch Jesus gesagt wird. Und eigentlich sind wir jetzt an einem krassen Ort. Um einen krassen Punkt. Im Normalfall ist das etwas vom Schwierigsten, sich zu ändern. Also alle, die das schon mal probiert haben, die werden mir vermutlich jetzt beipflichten. Eine neue Jacke anzulegen, das ist viel einfacher. Aber der René drin ist immer noch der gleiche. Im ersten Gottesdienst von diesem Jahr, du kannst ihn auch nochmal nachlesen auf unserer Homepage, da haben wir über ein ganz wichtiges Grundwissen geredet. Was wichtig ist zu bedenken bei Veränderung. Wenn Veränderung gelingen soll in deinem und in meinem Leben, dann kann es nicht sein, dass wir uns religiös anstrengen müssen oder aufgrund von religiöser Anstrengung, sondern das Entscheidende ist, das Evangelium, das Zentrum vom Evangelium, die Kraft von Gott, die Kraft von seinem Geist, gibt uns Hilfe und verändert uns. Und die Kraft von seinem Geist kannst du nur erleben, wenn du in der Hand Gottes bist. Mich dünkt auf das Bild, das stellt das schön dar. Es stellt auch eine rechtliche Situation dar. In der Bibel wird das auch beschrieben. Das ist eigentlich wirklich eine rechtliche Situation, die wir haben vor Gott. Wir sind erlöst aus dem Eigentums- und Herrschaftsbereich Satans durch einen Loskauf. Der Loskauf ist das Leben von Jesus Christus gewesen. Ein teurer Loskauf und versetzt ins Eigentum und Herrschaftsreich Gottes. In seine Hand. Wenn du in seiner Hand bist, und nur wenn du in seiner Hand bist, kannst du auch durch seinen Geist und seine Kraft Veränderung erleben. Also so möchte ich einfach dir auch heute Morgen einmal mehr das mitgeben, wenn du noch nicht in seiner Hand bist, wenn du dein Leben wie ihm nicht geweiht hast, wenn du keine innere Verpflichtung gegenüber Jesus Christus wie eingegangen bist, dann hast du auch heute Morgen wieder die Möglichkeit zu sagen, jawohl, ich will in der Hand von Jesus Christus leben. Ich will mit ihm leben. Ich will mein Leben ihm weihen. Das Bild, das wir jetzt benutzen hier in der Serie zur Veranschaulichung, ist das Bild vom Baum. Wir hätten vermutlich auch andere Bilder nehmen können. Wir haben jetzt das Bild vom Baum und seinen Wurzeln genommen. Und dann ist euch vielleicht aufgefallen, hat es noch so einen Schritt drauf. Das habe ich eine gute Idee gefunden. Der Christian ist auf die Idee gekommen, wie ein Baum, der scheint ja, also ausser bei Narnia und so, aber sonst ist er ja ein bisschen statisch. Das scheint so puff und dann ist er fest. Und wir Menschen sind ja nicht fest. Also darum hat es auch Schritt drauf. Wir können auch Schritt dann tun. Die Arve da im Bündner Land, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Mutes Schlaringa. Ich weiss nicht, die Pontresina dort schon hochgelaufen sind, etwa auf 2500 Meter. Oder wie im Bündner würde es wahrscheinlich besser aussprechen, wenn ich. Die ist auf jeden Fall weltberühmt. Weil sie ist schon über 1000 Jahre alt. Noch vor dem Kolumbus, etwa ums Jahr 1000, haben die Wikinger Amerika entdeckt. Und jetzt stell dir das vor, zu dieser Zeit, ungefähr zu dieser Zeit, ist dort in der Nähe von Mutter Schlaringa eine Pflanze aufgewachsen. Aus einem Arvensamen. Und die ist gross geworden. Ja, riesig geworden. Und die hat Winter, Tausende von Winter, mit Schnee und Eiseskälte und Sommer mit Hitze und Trockenheit überlebt. Unerschütterlich steht sie da, mit weit ausladenden Ästen, wo sich bis zum Himmel erhebt. Äußerlich unglaublich eindrucksvolle Erscheinung. Aber das ist nur möglich geworden durch gesunde Wurzeln. Und die sind unter der Erde. Die sehen wir gar nicht. Die ist in unseren Augen entzogen, im unsichtbaren Bereich. Gell, am Sonntagmorgen strengen wir uns meistens, oder im Zusammensein mit Menschen strengen wir uns meistens an, ein bisschen unsere Sonnenseite zu zeigen. Und ich finde, das ist nicht schlecht oder ist auch nicht falsch. Aber wir alle wissen, es gibt auch Schatten in unserem Leben. Das gehört auch zu mir. Und ich bin überzeugt, wenn dort Veränderungen geschehen sollen, oder Veränderungen auch geschehen, dann gewinnt das Leben, unser Leben, eine positive Ausstrahlung. Dann hinterlassen wir Segensspuren, bis in die nächsten Generationen. Und was mir beim Lesen vom Evangelium oder von der Evangelien immer wieder auffällt, ist, wenn man beobachtet, wie Jesus mit Menschen umgeht oder wie Jesus auf Menschen zugeht, dann sehen wir, er sieht immer den ganzen, er hat den ganzen Menschen im Blick oder ganzheitlich den Menschen im Blick. Also er sieht die Sonne- und Schattenseite. Weil da kommt doch ein junger, erfolgreicher Geschäftsmann mit viel Geld auf ihn zu. Und wo sie ins Gespräch treten, sagt er, ich mache alles richtig, ich halte alle Gesetze. Eigentlich sagt er mit dem, ich bin eigentlich perfekt. Und Jesus verneint das nicht. Und wir lesen dort, dass statt, wo Jesus ihn anschaut, gewinnt er ein Lieb. Und dann kommt er auf seine Schattenseite kurz zu sprechen, dass sein Herz am Geld hängt. Aber vorhin wird das schon gesagt, Jesus hat ihn lieb. Also Jesus hat den Ganzen gesehen, den Mann gesehen. Ja, gell, das ist ja eigentlich der Grund, wieso Jesus überhaupt in die Welt gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist. Weil wir eben nicht perfekt sind. Wenn alles perfekt wäre, hätte er gar nicht müssen ans Kreuz gehen. Also es gibt bei dir und mir doch noch Menge Schatten. Und es gibt bei uns als Gemeinde auch noch Menge Schatten. Wir alle miteinander bilden ja Kirche Neuwies. Und da gibt es auch noch Menge Schatten. Und wisst ihr, was Schöne ist? Schöne ist, du darfst kommen mit deinen Schatten. Wir sind nicht perfekt. Also darfst du, wenn du unperfekt bist, da hinkommen? Weil es ist gar niemand perfekt da. Das ist doch das Wunderbare an der Kirche. Dass unperfekte Leute kommen dürfen. Dass niemand muss perfekt sein. Gar niemand kann natürlich perfekt sein. Das finde ich das Wunderbarste. Und wir wollen auch gar nicht die perfekte Kirche sein. Und wir wollen auch gar nicht die perfekten Menschen darstellen. Sind wir nämlich nicht. Wir wollen lieber den Leuten auch zeigen, dass sie unperfekt geliebt sind von Gott. Das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Dass sie zum Glauben an Jesus finden können. Wenn sie merken, ich darf so, wie ich bin, zu Jesus kommen. Mit meinen Schatten. Es ist überwältigend, wenn man die Bibel lesen und entdeckt, ich bin so, wie ich bin, mit all meinen Sonnen- und Schattenseiten, geliebt vom Vater, von Jesus und vom Heiligen Geist. Das gilt, das ist beständig bis in Ewigkeit. Auf der anderen Seite steht auch, wenn wir in der Bibel lesen, aber dass Gott uns helfen will. Mit unseren Schatten zurechtzukommen, uns gesund lassen, uns befreien will, uns verändern will, Licht in die Schatten zu bringen. Also wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und mit ihm unser Leben teilen, dann ist es ganz wichtig, diese zwei Aspekte zu verstehen. Das eine ist meine Identität in Jesus. Der Paulus drückt das sehr, sehr schön aus im Epheserbrief. Dünkt mir wirklich schön. Ich habe es so zusammengefasst, Epheserbrief Kapitel 1 bis 2, 10. Ich bin und bleibe immer ein auserwählt, geliebtes, reich beschenktes Kind vom lebendigen Gott. Ich bin und bleibe immer eingesetzt als Erbe. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, am letzten Gottesdienst, ganz am Anfang, vorletzten, hat Erwin mir eine ganz gute Frage gestellt, hat mir nämlich, also so habe ich es mindestens verstanden, hat mich gefragt, was ist, wenn ich jetzt im Moment in einer Lebensphase bin, wo ich mich gar nicht kann auf das Ganze, auf die Thematik einlassen. Meine Antwort war, ich bin und bleibe ein geliebtes, reich beschenktes Kind. Wenn du dich in dieser Serie nicht einlassen kannst, bist du wegen dem nicht weniger geliebt. Du bist und bleibst ein geliebtes Kind vom lebendigen Gott. Bist und bleibst eingesetzt als Erbe. Du bist und bleibst dazu berufen, dass die Kraft Gottes durch dich sichtbar wird. Und du bist und bleibst durch Jesus Christus dazu geschaffen, um Gutes zu tun. Das ist die Einzige, das ist die Identität, das ist und bleibt so. Der andere Aspekt, der gilt aber auch. Von dem schreibt der Paulus im Epheserbrief auch. Bin ich mit dem Satz rausgekommen, dass wir alle den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Und dass wir und dass unser Glaube zu voller Reife möge gelangen. Wir ganz von Jesus Christus erfüllt sind. Also das ist die eine Seite. Ich bin und bleibe geliebt. Und die andere Seite ist die, ich habe Schatten und bin veränderungs- und entwicklungsfähig. Und vielleicht hat das Ganze für dich bis jetzt hier ein bisschen theoretisch und ein bisschen theologisch tönt. Ich möchte es mit einem praktischen Beispiel von einem jungen Mann ein bisschen veranschaulichen. Der junge Mann, der hat eine Familie. Er ist in einer Freikirche aufgewachsen. Er ist sehr aktiv in der Freikirche. Er hat eine gute Ehe. Er hat herzige Kinder. Einen guten Job und einen guten Lohn. Das Leitungsteam von seiner Freikirche findet, dass er doch Mitglied vom Leitungsteam werden sollte. Der Mann besucht einen Seelsorger. Und der bekennt er, ich bin vom Glauben enttäuscht. Es funktioniert nicht. Nach einigen Rückfragen sagt er, ich bin von mir enttäuscht. Ich bin sehr entmutigt. Ich schäme mich. Ich hasse mich. Weil ich immer wieder versage. Aus meiner Erfahrung als Pastor weiss ich, das Beispiel ist kein Einzelfall. Wie es nachher weitergeht, ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Bei dem Jungen mal ist es so weitergegangen. Die Internetpornografie hat ihn in den Griff gekriegt. Und was sagst du ihm jetzt da als Seelsorger? Der junge Mann, der hat sich schon selber so viel vorgeworfen. Der ist so oft schon verzweifelt gewesen. Er will das gar nicht. Aber er schafft es nicht. Habt ihr das Gefühl, dass jetzt eine ernste, biblisch gegründete Moralpredigt dem würde helfen? Du darfst einfach auf so eine Seite nicht mehr gehen. Punkt, Schluss. Es ist eine Sünde. Gott will das nicht. Der Mann hat das Glück gehabt, dass er sich an einen guten Seelsorger gewandt hat. Sie haben sich aufgemacht, die Wurzeln zu suchen von der pornografischen Sucht. Und sie haben herausgefunden, dass ihm oft langweilig war, weil er eine zu wenig erfüllende Arbeit hatte. Er war oft allein im Büro, so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Er war unterfordert. Sein Job hat ihn nicht befriedigt. Trotz einem guten Lohn. Und sein Gedankengang war, ich bin ein Armer und darum habe ich Trost verdient. Dürfen wir zum Trost etwas leisten? Und gell, der Gedankengang, der kann sich ja ganz unterschiedlich auswirken. Die einen leisten sich zum Trost ein bisschen Süßigkeiten, die anderen machen Sport wie verrückt. Also es kann nach außen ganz positive Aspekte oder sich scheinen wie ganz positiv. Man kann sich ganz unterschiedlich trösten. Was bei dem jungen Mann zum Vorschein gekommen ist, und ich rede jetzt ja von einem längeren Prozess, es ist nicht zack, zack, alles schnell gegangen, das sind Monate, vielleicht Jahre sogar vergangen. Er hat erkannt, tief in meinem Inneren gibt es in meinem Leben ein Prinzip, das sagt, ich darf keinen Fehler machen. Und aus diesem Grund kann ich auch keinen Job annehmen mit grösseren Herausforderungen. Sonst bestehen die Möglichkeit, dass ich anfange, Fehler machen. Ich muss meinen Google-Job weitermachen. Das verlangt mein Perfektionismus. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wenn wir uns das vorstellen können, dass unser Leben auch ein Innenleben hat, dann können wir uns einmal die Frage stellen, wozu dient mir das, auch wenn ich darunter leide, dass ich daran festhalte in meinem Leben? Und ich weiss, es ist eine sehr schwierige Frage. Es braucht viel Zeit, um dahinter zu kommen. Es braucht auch Hilfe von aussen teilweise, um Antworten zu finden. Was in unserem unsichtbaren Leben im Inwendigen passiert. Und es ist sehr vielschichtig, es ist von Mensch zu Mensch oft unterschiedlich. Aber wenn wir den Mut aufbringen, anzuschauen, was in uns drin abläuft und uns auch mit dem Gott anvertrauen, dann dürfen wir sicher sein, da ist Jesus gegenwärtig und sagt, ich bin da, ich bin dein Arzt, ich heile dich, ich lade dich gesunden. Du darfst mit dem Ungesunden zu mir kommen. Ich heile dich und fülle deinen Mangel aus. Gell, fast alles, was in unserem Inneren so ein bisschen zerstörerisch sich auswirkt oder vielleicht auch regiert, hat meistens etwas zu mit einem Mangel, den wir anfangen, probieren zu kompensieren. Irgendwo verpassen die Art für uns. So sagt es auch der Paulus einmal. Mein Gott wird all euren Mangel ausfüllen. Das ist die gute Nachricht, die wir haben. Jesus heilt und Jesus füllt den Mangel aus. Ein moralischer Gartenhag, der sagt, du darfst nicht, der kann die Schattenseite von unserem Wesen nicht verändern, vielleicht ein bisschen eindämmen, vielleicht ein bisschen kanalisieren. Aber nur in der Beziehung zu Jesus, nur in der Abhängigkeit von Jesus, passiert passiert eine Gesundung von unserem Wesen, von unserer Schattenseite. Und das ist die Botschaft, die der zweite Petrusbrief auch hat. Oder der Petrus, der schreibt ja allgemein, das sind allgemein katholische Briefe. Katholisch heisst nicht jetzt wie katholische Kirche, sondern einfach die allgemeine Briefe von allen Christen. Und dort im zweiten Petrusbrief, gerade am Anfang, ist eigentlich das sein Thema. Und wir hören jetzt einfach ein Stück weit rein, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 11.
Der zweite Brief des Petrus. Diesen Brief schreibt Simon Petrus, ein Diener und Botschafter Jesu Christi, an alle, die denselben Glauben haben wie wir. Dieser kostbare Glaube wurde uns geschenkt, weil wir durch Jesus Christus, unseren Retter, von Gott angenommen sind. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns Christus geschenkt. Denn durch ihn haben wir Gott kennengelernt, der uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen hat. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Seine Zusagen, dass alle, die dem verdorbenen und todbringenden Wesen dieser Welt entflohen sind, an Gottes ewigem Wesen und Leben Anteil haben werden. Deshalb setzt alles daran und beweist durch einen vorbildlichen Lebenswandel, dass ihr an Gott glaubt. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung lernt man nur in Geduld und Ausdauer, und dadurch wieder kommt man zur wahren Liebe und Ehrfurcht vor Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder lieben, und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn ihr diesen Weg geht und dabei weiter vorankommt, wird euer Christsein nicht leer und wirkungslos bleiben. Wer aber nicht auf diesem Weg ist, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, weil er vergessen hat, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Setzt deshalb alle eure Kräfte ein, dass ihr euch darin bewährt, wozu euch Gott berufen und auserwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen und die Tür zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird dann für euch weit geöffnet sein.
Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Das ist schon versprochen. Also in dir und mir ist das Potenzial angelegt. Es entfaltet sich aber nicht einfach automatisch von selber. Gott braucht uns dazu, dass es sich entfalten kann. Er braucht unser Einverständnis dazu, er braucht unsere Sehnsuchten an und gewisse Schritte, die wir gehen können. Also wenn wir den ganzen Abschnitt, vielleicht lese ich ihn heute Nachmittag nochmal, im 2. Petrus, Kapitel 1, lesen, finden wir eigentlich so Aufzählungen, was sind denn die göttliche Natur? Was zeichnet das aus? Wie sehen denn die Leute aus, in denen ihnen das verinnerlicht ist? Und vielleicht haben ihr gehört oder haben das ein bisschen rausgehört, das sind so Tugenden wie Selbstbeherrschung, Disziplin, Geduld, Liebe. Klingelt bei jemandem etwas, woher das könnte kommen? Oder wo finden wir das noch in der Bibel? Ganz bekannter Ort. Hat jemand einen Gedanken, jemand eine Idee? Selbstbeherrschung, Geduld, Liebe, Disziplin. Genau, Galater 5, 22. Dort werden uns die Früchte vom Geist beschrieben. Früchte vom Geist Gottes. Und wir alle wissen, die Früchte vom Geist Gottes sind wachstümlich, haben mit Zeitfaktor zu tun. Aber es ist das, was Gott in dir und mir wirken möchte. Und wir alle wissen auch, das können wir nicht selber produzieren. Tugenden, wenn man ein bisschen nachforscht, sind Wirkungen Gottes. Sind Kraftwirkungen Gottes, Wirkungen vom Geist Gottes. Also das heisst, du musst dich nicht mehr zusammenreissen, um dich zu verändern. Gott möchte das in dein Leben einlegen. Er möchte deinen Mangel ausfüllen. Und dass das passiert, da gibt es so ein bisschen Schlüssel. Der erste Schlüssel ist, Gemeinschaft pflegen mit Jesus. Sich ihm aussetzen, in seiner Hand sich begeben. Und vielleicht hat es gebeten, heil du mich her, dann wird ich heil. So hat es mal der Jeremia gebeten, aber ich denke, das ist so ein wertvolles Gebet. Hilf mir, dann ist mir geholfen. Und so werden wir auch Jesus immer wieder besser kennenlernen. So steht es ja im 2. Petrusbrief. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir schauen, was ihn ausmacht, all das, wo er ist, wenn wir uns dem aussetzen, dann passiert Veränderung in sein Bild. Der zweite Schlüssel, der dem 2. Petrus hineinkommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Also der Petrus sagt uns, woher wir kommen. Und ich glaube, Veränderung von meinem Wesen bedeutet, den Mut zu haben, hinzuschauen, woher ich komme. Und da kommen wir eigentlich zu dem uns bekannten Satz, ich bin kaputter, als ich mir je hätte denken können. Komparativ, ich bin kaputter, als ich mir je hätte denken können. Oder mir vorstellen kann. Übrigens, der Augustinus und der Reformator Calvin haben das eingeordnet unter total deparativity. Ich weiss nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber man kann es eben ins Deutsche gar nicht so gut übersetzen, aber vielleicht als Bild braucht, wenn man sagt, wenn man jetzt von einem Auto herkommt, es hat nicht ein paar Bühlen, sondern es ist totaler Schrott. Ich glaube, wenn wir etwas von Gottes Ahnung und Liebe in der Tiefe verstanden haben, dann können wir den Mut haben, hinzuschauen bei uns selber. Zuzugeben. Da ist so viel kaputt in meinem Leben. Sachen, die ich mir beigebracht habe und ich glaube, die aber zerstörerisch sind. Ich habe der Predigt Anfangsjahr bei mir von dem erzählt, mein innerer Antreiber, ich meine, einer von den inneren Antreiben, Außergewöhnliches zu leisten. Und das hat ja einiges bewirkt, Vorteil gebracht, aber es hat auch Schattenseiten. Das Schwierige ist, meinen Ansprüchen zu genügen. Manchmal vielleicht auch für euch. Und ich brauche Jesus, um dieser ungesunden Wurzel Veränderung und Heilung zu erleben. Also, verstehst du, was ich meine? Ein dritter Schlüssel, der dann kommt in dem 2. Petrusbrief, schauen wir nächsten Sonntag miteinander an. Eigentlich zusammengefasst ist es, die kleinen Schritte machen es aus. Veränderung schrittweise. Und was ich toll finde beim Petrus, er schreibt, was wir davon haben. Was haben wir für einen Gewinn, wenn wir uns darauf einlassen? Was gibt es für einen Lohn? Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Frage, wer möchte das nicht? Ein Leben mit einer inneren Stärke, wo der Herausforderung vom Leben standhalten kann. Und es gibt immer wieder mal Brüche in unserem Leben, das wissen wir. Dass wir dort stark bleiben können. Ein Leben, wo du sagen kannst, das macht Sinn, das erfüllt mich. Und wenn du zurückschaust, dass du kannst sagen, hey, das folgt mir gut. Eine Spur von Segen. Ein auf mein Umfeld positives, ausstrahlendes Leben habe ich führen. Das ist das, was Gott bei dir und bei mir bewirken möchte. Jetzt würde ich gerne beten. Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass wir jetzt über Veränderung nachdenken in einer Serie. Und dass das nicht ein moralischer Appell ist an dich, von dir zu uns, sondern das Zentrum vom Evangelium das ist, dass du uns veränderst und unsere Mängel ausfüllst. Dass du mit deiner Hilfe und deiner Kraft in unser Leben kommst. Und Herr Jesus, vielen, vielen Dank, dass das nicht nur im Äußeren passiert, sozusagen dort, wo wir selber können, ein bisschen aufpolieren an der Oberfläche, sondern auch im verborgenen, im unsichtbaren Bereich von unserem Leben. an unseren Wurzeln, wo nur du ankommst. Herr Jesus, vielen, vielen Dank, dass es bei dir Wurzelbehandlungen gibt, wo uns das Leben von innen heraus verändert. Schenk uns den Mut, uns darauf einzulassen, deine Nähe zu suchen, uns ganz dir zu überlassen, deine Hand uns zu begeben, dass du den Mangel ausfüllen kannst. Amen.